Ja, also die Karte dürft ihr mit nach Hause nehmen und das ganze Jahr immer wieder anschauen und euch daran erinnern. Ich will mal anfangen, diesen Vers in den Kontext zu stellen der biblischen Geschichte. Das ist also aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an die Thessalonicher. Das ist der älteste Brief, wahrscheinlich der älteste Brief, den wir von Paulus erhalten haben. Den hat er wahrscheinlich so um 50 nach Christus geschrieben. Und es ging an die Christen in Thessalonich. Und hier seht ihr ein Bild von der heutigen Stadt Saloniki im Norden von Griechenland. Hier sitzt ein Grieche. Und ihr seht eine Kirche, die heißt Paulskirche. Also die Stadt ist sich dieses Erbes bewusst, dass der Paulus damals den christlichen Glauben nach Thessalonich gebracht hat. Und zwar kurz nachdem ihn Gott in einem Traum nach Europa gerufen hat. Dann ist er ziemlich bald schon in Thessalonich gelandet. Und dort gab es eine Synagoge, dort ist er hingegangen und hat von Jesus gepredigt. Und es gab einige Juden, die diese Botschaft angenommen haben, die erkannt haben, ja, Jesus ist dieser Messias, auf den wir warten. Es gab auch viele Griechen, die diese Botschaft angenommen haben, die sich schon zu den Juden gehalten haben und gemerkt haben, dieser Gott der Juden, das ist wirklich der Gott aller Götter. Und da gab es viele, die auch dem Paulus geglaubt haben, dass jetzt Jesus dieser Gott ist. Und es steht in der Apostelgeschichte viele vornehme Frauen, die auch seiner Botschaft geglaubt haben. Also es war ein bunter Haufen, diese Gemeinschaft in Thessalonich. Und es war aber so, dass da auch Widerstand sich sehr schnell geregt hat. Unter den Juden gab es auch viele, die das für eine Irrlehre gehalten haben oder die, es steht in der Bibel, die eifersüchtig waren auf diesen Erfolg vielleicht oder auf diese Nachfolger dieser Botschaft. Und da wurde dann ein richtiger Tumult inszeniert. Und es gab Widerstand gegen den Paulus, sodass sie richtig in Gefahr kamen und dann Hals über Kopf die Stadt verlassen hatten, weil ihre Freunde in Thessalonich gesagt haben, ihr müsst raus hier, das ist zu gefährlich für euch. Also Paulus und Timotheus und Silas, die da zusammen in der Stadt waren, sind dann sehr abrupt aufgebrochen aus Thessalonich und haben diese Gemeinde zurückgelassen oder diese Versammlung. Und es war eine große Herausforderung für den Paulus zu wissen, das sind jetzt unsere neuen Freunde, die haben frisch diese Botschaft von Jesus gehört. Wir können ihnen jetzt nicht mehr zur Seite stehen. Sie sind jetzt in dieser schwierigen, feindlichen Umgebung. Wie wird es denen wohl gehen? Ja, wie ist der Paulus mit dieser Situation umgegangen? Dass er sie loslassen musste und dass er sie irgendwie dem Schutz Gottes überlassen musste. Er hat zum einen, er schreibt, er hat viel für sie gebetet. Zum anderen hat er dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil er nicht reisen konnte, den Timotheus dorthin geschickt und hat gesagt, schau mal bitte, wie es meinen Freunden in Thessalonich geht. Und er hat dann zwei Briefe an diese Gemeinde geschrieben, wo er sie ermutigt hat und auch ihnen ganz konkrete Anweisungen gegeben hat. Und aus diesem ersten Brief ist unsere Jahreslosung. Und wenn man die Kapitel vorher liest, da sieht man, dass der Paulus wirklich so eine elterliche Liebe, Fürsorge für diese Menschen hatte. Er spricht, ich finde es total schön, er spricht davon, wir waren nicht wie Autoritätspersonen bei euch, sondern wir waren wie eine Mutter, zart, eine Mutter, die ihr Kind stillt und pflegt. Und wir waren wie ein Vater, der seine Kinder ermahnt und ermutigt. Also man sieht diese Haltung, die der Paulus gegenüber den Freunden dort hatte. Und in seinem Brief sagt er auch das, was er Gutes an ihnen sieht. Er sagt, ich sehe eure Bereitschaft, ihr habt so bereitwillig die Botschaft von Jesus aufgenommen und diesen neuen Glauben angenommen. Und ich sehe eure Liebe, wie ihr einander liebt und wie ihr auch die Menschen draußen liebt. Er hat das Gute gesehen und er hat ihnen gesagt, ich will, dass dieses Gute noch mehr wird. Ich bete dafür, dass euer Glaube noch zunimmt, dass der noch alles, was da noch fehlt, dass das noch dazukommt und dass eure Liebe immer größer wird. Also er wollte, dass sich das noch mehr vermehrt, das Gute, was sie schon hatten. Und da wird im Griechischen, ich weiß ja nicht, wie ich das richtig ausspreche, aber ich glaube Hagiasso, gib mir ein Ja oder Nein. Hagiasso, des Heiligen. Er benutzt den Begriff Heiligen, also ein Festigen, ein Heiligen. Er lädt sie ein in diesen Prozess. Heiligen klingt jetzt für unsere modernen Ohren sehr fremd und ungewohnt. In der Bedeutung heißt es, etwas für ein Ritual vorbereiten, etwas weihen, reinigen, jemanden heilig machen, heiligen. Mir hat geholfen, dass ich mal gehört habe, heilig kann man auch ausdrücken mit anders. Es ist anders. Es wird weggenommen aus diesem alltäglichen Gebrauch und es wird für einen ganz bestimmten Zweck hergenommen, für einen heiligen Zweck, für einen besonderen Zweck. Und das finden wir auch schon im Alten Testament. Da gibt es diesen Vers, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich will euch heiligen. Also auch diesen, ich will euch heilig machen. Das heißt, Gott ist heilig und er will, dass sein Volk genauso wird wie er. Und dass sie in der Berührung, in der Begegnung mit ihm sich verändern und immer mehr werden wie er. Und das ist dieser Prozess der Heiligung. Und der Paulus sagt zu den Thessalonichern, wir werden es dann noch lesen, in dem Segen am Ende des Kapitels dieses Briefes, ich bete darum, dass ihr geheiligt werdet, und zwar durch und durch, vollkommen, dass ihr in diesem Prozess bleibt und weitergeht und in die Tiefe geht. Und das ist dann ein Prozess, den zum einen macht es Gott. Gott sagt, ich heilige mein Volk. Und das andere, die Aufgabe der Menschen, der Thessalonicher oder unsere Aufgabe heute ist, zu sagen, ja, ich lasse diesen Prozess zu. Ich lasse mich von dir verändern. Ich will so werden, wie du das willst und wie du sagst, wie es gut ist. Und ich suche die Gemeinschaft, die Begegnung mit dir, wo das dann geschehen kann, dass ich geheiligt werde. Und vor diesem Zusammenhang lesen wir jetzt einfach mal den Text. Ich habe jetzt eine Passage herausgegriffen. Unser Vers steht in Vers 21 des 5. Kapitels und ich lese jetzt schon ab dem Vers 12, dass ihr einfach den ganzen Zusammenhang habt, bis zum Vers 24. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe, umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Und jetzt kommt unsere Jahreslosung. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Ja, dieser Text richtet sich an eine Gruppe von Menschen. Es heißt ja da auch nicht prüfe und behalte, sondern prüfet und behaltet. Er spricht zu einer Gemeinde und wie ich das schon gesagt habe, das war wahrscheinlich eine ganz bunte Truppe aus verschiedenen ethnischen Ursprüngen. Da gab es dann, wie wir es gelesen haben, da gab es ganz engagierte Leute in Verantwortung. Es gab welche, die waren eher nachlässig, vielleicht ein bisschen faul, passiv. Es gab die Schwachen, es gab die Ängstlichen, Männer und Frauen, Brüder und Schwestern. Also das war eine Familie, aber sehr unterschiedlich. Aber sie hatten eben das eine, was sie geeint hat, dass sie alle an Jesus geglaubt haben. Und der Paulus schreibt es an diese Gruppe ebenso aus einer väterlichen, mütterlichen Haltung, mit einem liebevollen Blick. Eltern wollen ja immer das Beste für ihre Kinder. Und das wollte der Paulus auch. Und da hat er an sie hingeredet, er hat sie gebeten, er hat ihnen Anweisungen gegeben, er hat sie ermahnt. Aber eben in einer Haltung von Liebe. Und diese Haltung empfiehlt er auch seinen Kindern, dass sie auch miteinander so umgehen sollten. Und wenn man es jetzt mal mit den ersten Teil, Bettina, kannst du vielleicht nochmal den ersten machen, anschauen, das ist ja schon also krass. Gerade diese Verse 15 bis 18, die sind sehr griffig. Also da heißt es, alle Zeit dem Guten nachjagen und gegen jedermann und immer fröhlich sein und immer beten ohne Unterlass und dankbar sein in jeder Lage, in allen Dingen. Also das ist ja, also das ist irgendwie einfach, aber auch schwer. Einfach ist es, weil da musst du eigentlich keine großen mehr Fragen mehr stellen. Also wem soll ich jetzt was Gutes tun? Jeden. Wann soll ich jetzt beten? Immer. Wann soll ich dankbar sein? In allen Lagen. Wann soll ich fröhlich sein? Immer. Also einfach. Andererseits kommt es uns doch ziemlich herausfordernd vor. Wie mache ich das denn konkret? Und wie geht es? Und oh, so viele Appelle. Aber da hilft uns dann auch wieder dieser Gedanke von der Heiligung, dass es ein Prozess ist, in den wir hineinwachsen können und wo Gott sagt, ich heilige euch, weil ich habe euch einen Helfer geschickt, jetzt aus der Perspektive des Neuen Testamentes, ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und der wohnt in euch und der tut es alles in euch, der ist fröhlich und der ist dankbar und der betet in euch und der liebt in euch. Und der tut Gutes. Also wir haben einen Helfer in uns und an unserer Seite, der uns da hineinführt, dass wir da hineinwachsen können. Überhaupt ist der Heilige Geist der, der diesen Glauben lebendig macht. Und da kommen wir jetzt schon in die Nähe unserer Jahreslosung. Unmittelbar davor, im Vers 19 steht es ja, den Geist löscht nicht aus und die prophetische Rede verachtet nicht. Also anscheinend geht es, dass man den Heiligen Geist auslöschen kann oder dämpfen kann durch Haltungen, durch eine Einstellung, durch Verhalten. Und dann wird unser Glaube, unser Christsein kraftlos und dann verliert es an Lebendigkeit, wenn wir den Heiligen Geist rausdrängen. Und das können wir auch bei anderen. Also ich glaube, wir können den Heiligen Geist in uns dämpfen und wir können das aber auch gegenüber anderen tun, wenn wir sie entmutigen, vielleicht da, wo sie unterwegs sind und mit dem Heiligen Geist Erfahrungen machen und wir sagen dann vielleicht, Also, er sagt, gebt dem Heiligen Geist Raum. Und der Heilige Geist benutzt die prophetische Rede. Also, wenn man das erklären möchte, das ist quasi das Reden Gottes, heute, hier und jetzt, in deine Situation. So ein Wort von Gott, oder ein Gedanke, ein Bild, ein Liedvers, der dir vielleicht einfällt, wo Gott sagt, du, das ist jetzt für dich, das brauchst du jetzt in deiner Situation. Und das ist auch das, was wir in den Gebetsteams tun, wenn ihr nach der Predigt auch, haben wir ja hier immer Gebetsteams, da seid ihr eingeladen und die Teams hören gemeinsam mit euch auf Gott und hören, ob er ein Wort für euch hat, einen Eindruck hat. Also dazu immer herzliche Einladung, weil wir glauben, dass Gott heute auch noch spricht. Und wenn wir das jetzt anschauen, wie gehe ich jetzt mit so einer prophetischen Rede um, dann komme ich eben zu unserer Jahreslosung. Ich schaue es jetzt zunächst mal in diesem engen Zusammenhang an, wie gehe ich mit prophetischer Rede um, wenn jemand vielleicht sagt, oh du, ich habe den Eindruck für dich, das und das solltest du tun oder das wäre dran oder auch hier im Gebetsteam, dann müsst ihr das nicht blind übernehmen und das sollt ihr auch nicht blind übernehmen, weil das ist immer eine Sache zwischen dir und Gott, was Gott zu dir redet. Der andere kann dir das anbieten, der kann sich auch täuschen. Du darfst prüfen, das ist deine Verantwortung. Und auch da wieder ein griechisches Wort, dokimazo. Gut, danke. Also das heißt etwas auf seine Echtheit überprüfen, untersuchen, testen und dann letztlich, wenn es zu gut befunden ist, es billigen, es annehmen. Da habe ich euch ein Bild mitgebracht von einer Ananas. Das ist so ähnlich wie mit der Avocado gerade beim Daniel. Ich hatte auch diese Vorstellung, ich gehe in den Supermarkt und will für meine Familie eine Ananas kaufen. Und wir mögen alle Ananas sehr gerne, aber ich schaue mir die Ananas, die Möglichkeit hat man ja oft, schaue mir die genau an, ich nehme die in die Hand, ich schaue, ist die vielleicht noch grün oder ist die unten schon ein bisschen faulig oder schimmelig oder ist die schon weich oder wie riecht die? Ja, riecht frisch oder riecht schon ein bisschen komisch. Also, und dann entscheide ich mich, ob ich die Ananas nehme in meinen Einkaufswagen oder nicht. Und will ich diese Ananas meiner Familie vorsetzen oder nicht? Will ich die essen oder nicht? Also ich darf prüfen, aber was ich nicht machen sollte, wäre die Ananas auf den Boden zu werfen, also so einen Belastungstest zu machen, dann ist sie wahrscheinlich nimmer gut. Also ich denke, es ist ein Prüfen, das aber auch so ein bisschen behutsam ist, weil es kann ein Wort Gottes sein und ich möchte es nicht verachten, ich möchte es nicht missachten. Also ich möchte euch ermutigen, wenn ihr prophetische Rede, also wenn ihr ein Wort bekommt oder so, dass ihr da erstmal offen seid und erwartungsvoll. Gott spricht zu mir, zu erwarten, Gott spricht zu uns. Dass ihr damit auch behutsam umgeht. Und dass ihr es mit dem Kopf und mit dem Herz prüft. Also wir haben unseren Verstand und den dürfen wir sehr wohl einsetzen, aber wir haben auch unser Herz und oft sagt uns unser Herz auch, das passt oder das passt nicht. Und dann ist es manchmal so, dass man dann so spürt, ah ja, da ist jetzt was in mir, was sich regt und was irgendwie ein Echo gibt oder ein Widerhall. Und dann merke ich, oh ja, das passt jetzt in meine Situation, das sagt Gott jetzt zu mir. Und dieses Prinzip von Prüfen und das Gute behalten oder überhaupt Prüfen finden wir oft in der Bibel. Und ich denke, wir können das auch ausweiten über die prophetische Rede jetzt in diesem ganz engen Zusammenhang hinaus, dass der Paulus sicher auch zu den Thessalonichern gemeint hat, auch das, was ihr an Lehren hört oder an Weltanschauungen oder an Ideen, ihr sollt es alles prüfen und nicht blind einfach übernehmen. Oder der Fabi sagt bei jeder Predigt, prüft das, was ich sage und das Gute behaltet. Also das sind alles nur Menschen und das ist Gott letztlich, du entscheidest das mit Gott, was du behältst. Und ich habe mir dann ein bisschen angeguckt, was in der Bibel über Prüfen steht. Also ich persönlich finde ja Prüfung und Prüfen keine so angenehmen Begriffe. Erinnere mich dann immer so an die Situation, oh, habe ich genug gelernt und bin ich gut genug und ich könnte ja durchfallen oder vielleicht Führerscheinprüfung, hat der eine oder andere vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass man da nicht sofort erfolgreich ist. Also bin ich gut genug. Also eigentlich möchte ich mich gar nicht unbedingt einer Prüfung stellen. Aber die Bibel spricht davon, dass Gott unsere Herzen prüft. Also Gott macht es und es gibt sogar... Also im Thessalonicher Brief sagt der Paulus das sogar vorher, Gott prüft meine Motivation, warum ich überhaupt euch schreibe. Der schaut genau rein, der schaut ins Innere, der schaut, warum tust du was. Und in den Psalmen gibt es den Psalm 139, da wird sogar gebetet von dem Psalmbeter, Herr, erforsche mich und prüfe mich und erkenne, ob ich auf gutem Wege bin, erkenne, wie ich es meine. Also da bittet jemand drum, Gott, bitte prüfe mich. Und es ist so, weil Gottes Prüfung heilsam ist. Weil Gott nicht möchte uns mit dem Finger auf uns zeigen möchte und sagen möchte, das hast du falsch gemacht. Er will nicht, dass wir durchfallen oder wir müssen jetzt nicht vor ihm alle Punkte erreichen, sondern es geht darum zu prüfen, was ist gut in meinem Leben und was darfst du ausbauen und was ist nicht gut und was tut dir nicht gut, was schadet dir und was solltest du rausschmeißen, weil es nicht gut ist für dich. So ähnlich wie beim Arzt, wo man auch hingeht und eine Untersuchung macht mit dem Willen, dass man geheilt wird, dass der Arzt einem sagt, okay, das ist nicht in Ordnung, Ihre Blutwerte sind nicht in Ordnung, aber wir können was tun. So ist Gottes Prüfung, die ist zu unserem Heil, damit es uns gut geht. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, also wenn, dann ist es Gott, der die Herzen der Menschen prüft, aber wir, es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu prüfen. Wir können Lehren prüfen, wir können Meinungen von Menschen prüfen, aber Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, Menschen zu beurteilen, verurteilen oder zu prüfen. Ich denke, wir sind vor allem verantwortlich für das, was wir in unser Herz lassen. Also da setzt dieser Prüfungsauftrag besonders an. Ich habe die Pflicht und auch die Verantwortung zu prüfen, mit was beschäftige ich mich in meinen Gedanken, in meiner Zeit, mit meiner Kraft, was ist gut, was kann ich reinlassen und was sollte ich nicht reinlassen, weil es mir nicht gut tut. Und ich habe da so das Bild von einem Wächter, der über einem Stadttor steht und genau hinschaut, wer will in meine Stadt rein. Und ist es ein Freund, der Gutes bringt, dann rein damit. Und ist es ein Feind, der uns schaden will, dann mache ich die Tür zu. Und wenn ich beschreiben soll, wie dieser Wächter so drauf sein sollte, würde ich sagen, der sollte offen und neugierig sein, aber nicht naiv und sagen, ach, alle rein bei mir. Aber auf der anderen Seite eben wachsam und vorsichtig, aber auch nicht super ängstlich. Hilfe, da kommt nur Böses auf mich zu. Oder vielleicht sogar kritiksüchtig. Nein, also auf gar keinen Fall, bei mir kommt gar nichts rein. Ja? Also das wäre auch schade, weil dann entgeht dir viel Gutes, wenn dein Wächter so funktioniert. Also frei nach dem Motto, finde das Gute und nicht finde den Fehler. Also ich möchte euch ermutigen zu glauben, dass Gott Gutes hat und dass ihr eher auf das Gute schaut, was kommt, und nicht auf den Fehler schaut. Weil wir einen guten Gott haben, der uns Gutes schenken will. Ja, und es ist ein Prozess, wo wir einander brauchen. Also wo wir auch darauf angewiesen sind, dass wir einander Dinge sagen dürfen und auch annehmen. In der richtigen Haltung. Ja, dann noch einen oder mehrere Gedanken zum Guten behalten. Wenn ich diese Prüfung durchgezogen habe und ich habe dann rausgefunden, da ist etwas gut. Was heißt denn das? Das ist Kalos, gut, schön, exzellent, nützlich, geeignet, angemessen. Dafür steht dieses Wort im Griechischen. Dann ermutigt der Paulus, dann haltet's fest. Katecho, dann halt's fest, dann nimm's in Besitz, dann bewahre es, dann gib's nicht mehr her. Ja, also das ist was sehr Entschiedenes. Und was sehr auch energisch ist. Ich behalte das Gute. Ich lasse es mir nicht wieder wegnehmen. An welchem Maßstab messe ich jetzt? Das kam ja auch schon öfter. An welchem Maßstab messe ich jetzt, was gut ist? Ich kann auf jeden Fall, so wie das die Merle auch gesagt hat, die Bibel ist die Basis dafür, wo sich Gott offenbart hat und wo er uns schon ganz viel gesagt hat, was gut ist in seinen Augen. Da könnt ihr viele Verse finden. Ich ermutige euch dazu, die Bibel zu lesen und daraus zu finden, was in Gottes Augen gut ist. Und es ist nicht unbedingt das, was in den Augen der Mehrheit gut ist in unserer Welt, was Mainstream ist. Das weicht oft davon ab. Da ist Gott anders und ermutigt uns auch, anders zu sein. Dann die andere Frage, entspricht es Gottes Charakter? Auch da hilft es, wenn du die Bibel liest, weil du dann Gott kennenlernst, wie er tickt und wie sein Herzschlag ist. Und dann kannst du messen, ist das diese Idee, die ich da jetzt gerade habe, oder die Aktivität oder diese Lehre, die ich in dem Buch finde, entspricht es Gottes Wesen? Die Aromen Gottes, wie bei der Ananas, also riecht es nach Leben, wächst dadurch Liebe, wächst mein Friede mit dieser Sache, wenn ich das tue oder wenn ich das denke, ist in mir dann Frieden? Ist es Freiheit? Werde ich in eine Freiheit geführt oder ist es eher beengend? Das sind so Kriterien. Man kann es auch erkennen, hat die ganze Sache gute Früchte, kommt was Gutes am Ende dabei raus? Ach, da hat Jesus gesagt, ihr könnt es an den Früchten erkennen. Und wenn du dann gute Dinge, Ideen, Aussagen findest, dann bewahre sie in deinem Herzen, halt sie fest, katecho, und kultiviere sie in deinem Leben. Dann bau sie an in deinem Lebensgarten. Und ein letzter Gedanke, den ich euch mitgeben will, wenn euch das jetzt alles sehr anstrengend vorkommt mit diesem Prüfen und Nachdenken, dann darf es euch trösten, dass da noch ein viel größerer Hüter hinter uns steht und aufpasst. weil wir nicht immer auf der Hut sein können an unserem kleinen Stadttor. Aber da ist noch ein guter Hirte, der sagt, ich passe auf dich auf. Da ist Jesus, der sagt, ich bin da und ich passe auf dich auf. Ich bewahre das Gute in dir. Und es steht in der Bibel, dass er nicht schläft und nicht schlummert. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der passt immer auf. Und er sorgt auch für Klarheit und Orientierung. Und da komme ich wieder zu dem Bild von der Merl. Für mich war das auch Licht. Also er hat ein Licht, das uns Orientierung gibt. Wenn wir ihm, und das kann man so ganz praktisch machen, dass ich mich hinsetze und Jesus sage, du schau mal, das und das geht mir durch den Kopf. Die Ideen, die Gefühle habe ich. Was denkst du dazu? Dass ich das sortiere in seinem Licht. Und dann kommen Gedanken, dann klärt sich manches. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich dann klarer sehe, was dran ist, wenn ich Entscheidungen treffen muss oder so. Und er hat eben ein warmes Licht. Das ist ein Orange hier. Auf den Karten ist es noch schöner. Es ist ein warmes Licht. Es ist kein kaltes UV-Licht, das steril ist oder das irgendwie beschämend ist, sondern es ist ein warmes Licht, wo wir uns öffnen können, keine Angst haben müssen vor der Prüfung durch sein Licht. Und ja, das wünsche ich euch, dass ihr in diesem Jahr das erlebt, da Schritte zu machen mit ihm, Neues, Gutes entdeckt und euch auch von dem, was nicht gut ist, von dem Bösen, das es auch gibt, trennen könnt und das rausschmeißen könnt aus eurem Leben, aus eurer Stadt. Die Martina wird es auch in ihrem Lied, das wir jetzt dann gleich hören, auch nochmal so betonen, dass das zum einen dieser Aufruf ist, prüft es, aber dass dahinter ein Gott steht, der diese Heiligung an uns tut und der gut ist, der es gut meint mit uns. Prüft alles und behaltet das Gute. Amen.